Guten Abend, wünsche ich. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu unserem Themenabend im Rahmen unserer History-Ausstellung, die wir hier durchführen dürfen. Das Thema dieser Woche ist Gib Gott eine Chance. Und mein Name ist Sebastian Rölke. Ich gehöre hier zur evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wünsdorf. Wir sind die Veranstalter hier, dürfen die Ausstellung hier ausrichten und freuen uns sehr, dass ihr und sie hier sind und dass wir zusammen diesen Abend hier haben dürfen. Der David Krüger ist dankenswerterweise hier bei uns und wird uns ein bisschen in die Bibel mit reinnehmen und uns was über Jesus erzählen. Danke dir, David, dass du dich da auf den Weg gemacht hast. Aus Euskirchen kommt er also auch nicht um die Ecke, in der Nähe von Köln, falls das keinem was sagt, so ein bisschen zur Orientierung. Genau, und das Thema von heute Abend ist: Er hilft dir aus der Patsche. Da denke ich, dürfen wir gespannt sein, was der David uns dazu erzählen wird. Ich möchte gerne zum Anfang beten und dann darf der David auch schon übernehmen. Ihr könnt aufstehen, ihr könnt auch sitzen bleiben, wie ihr sie gerne möchtet. Jesus, wir danken dir, dass wir diese Zeit hier zusammen haben dürfen, dass wir diese Ausstellung hier haben und dass auch David hier ist. Danke dafür, dass du dich uns auch heute noch zeigst, dass du dich jedem Menschen zeigst und dass du ja, jeden retten möchtest und annimmst und auch deine Liebe zeigst, jedem, der das möchte, Herr. Danke dafür, dass du so gütig bist und ja, schenk uns jetzt einfach Konzentration für diesen Abend, dass wir nochmal Kraft haben zum Zuhören. Schenk du David die richtigen Worte und segne du einfach die Zeit, die wir jetzt hier zusammen haben dürfen. Amen.
History, so heißt die Ausstellung. Und es ist auf englischer Sprache und heißt so viel wie seine Geschichte, die Geschichte Jesu Christi. Und ich möchte heute einen Abschnitt aus der Bibel mit uns besprechen, wo Jesus eine ja, besondere Situation löst, eine Problematik löst. Und hier geht es dann darum zu erkennen, Jesus, wer bist du und wie gehst du vor? Kann man dir vertrauen? Kann man dir folgen? Kann man dir glauben? Und es ist tatsächlich so, dass Jesus unzählige Follower hat, Nachfolger hat. Das ist ja seit dieser Plattform Facebook und Instagram so ein großer Hype. Wer hat die meisten Nachfolger, Follower? Und dann schauen wir mal an den Anfang seines öffentlichen Wirkens, wie hat er denn überhaupt die ersten Nachfolger gewinnen können? Auch die Frage, wie wird er vielleicht heute einen Nachfolger mehr bekommen? Und da habe ich mir angeschaut, sozusagen das erste Wunder, das erste Zeichen Jesu, das er gemacht hat, gewirkt hat, um zu gucken, Jesus, sag mal, wie hast du es geschafft? Dass 2023 sogar eine Ausstellung nach dir benannt wird, denn in dem Namen Christentum steckt das Wort Christus drin. Es ist alles, es geht alles um Jesus Christus. Und in diesem Abschnitt, die Hochzeit zu Kana, in Kapitel 2, Johannes Evangelium Kapitel 2, 1 bis 12, da schauen wir mal an, uns genau an, wie Jesus vorgegangen ist. Und ich lese diesen Abschnitt. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war dort. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter zu ihm, die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was er euch sagen mag, tut. Es waren aber sechs steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder zwei oder drei Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen: Schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, Und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach ging er hinab nach Kapernaum, er und seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und dort blieben sie nicht viele Tage. Soweit der Abschnitt, soweit Gottes Wort, und ich möchte anhand diesen Textes erklären, wer Jesus ist. Es ist erstmal so, dass Jesus in der Krippe geboren wird von Maria. Und dieser Jesus wächst heran, und man liest in der Bibel erstmal nicht viel von seiner Kindheit, von seiner Jugendzeit, als junger Erwachsener, kaum Informationen. Dann mit 30 Jahren lässt er sich taufen, und dann ruft er 12 Männer in die Nachfolge. Also er schult 12 Männer und er weiß, okay, mir bleiben dafür 3 Jahre. Wie ein Ausbildungsprogramm, wie eine Ausbildungsstelle von 3 Jahren, dann weiß er, diese 3 Jahre werde ich jetzt in diese 12 Männer investieren, weil dann werde ich in den Himmel fahren, wieder zurück zum Vater, und diese 12 müssen dann imstande sein, Gottes Wort zu predigen, Gemeinden zu gründen und so weiter. Und das ist für ihn jetzt, und das jetzt hier ist der Beginn der Nachfolge Jesu, und wir gucken uns mal an, wie hat die Reise mit Jesus angefangen? Falls da jemand ist, der sagt, ja, ich bin bereit, mich auf Jesus einzulassen, aber wie sieht denn die Nachfolge aus? Was heißt es denn, Christ zu sein? Und deswegen schauen wir ganz genau, was war am Anfang? Wie sah der Tag 1 der Nachfolge der 12 Jünger aus? Und ich lese nochmal diesen Vers 1 aus dem Abschnitt. Und am dritten Tag war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa, und die Mutter Jesu war dort. Der Abschnitt beginnt mit dieser Formulierung am dritten Tag. Dann stellt man sich natürlich die Frage, was war am ersten, zweiten Tag? Jetzt am dritten Tag, wenn die Hochzeit an einem Samstag war, dann war was am Donnerstag. Am Donnerstag wurde Jesus vorgestellt, kaum jemand kannte ihn. Am Freitag, Tag danach, beruft er die Jünger, und am Tag 3, also am dritten Tag, war eine Hochzeit zu Kana. Das heißt, das Erste, was Jesus tut, ist, er nimmt seine 12 Nachfolger, er nennt sie Jünger, mit in eine Hochzeit. Und vielleicht dachte sich der ein oder andere Mensch, wenn ich mich auf Jesus einlasse, dann wird das nur ein langweiliges Leben. Aber Jesus konnte auch feiern. Er hat die Jünger mit in eine Hochzeit gebracht. Und jetzt könnte man dann vom Ende her denken, naja, Jesus, das ist ja einfach, wie du dann deine ersten Nachfolger auf deine Seite bringst. Du gehst einfach in eine fremde Hochzeit, machst da ein Wunder und ist klar, dass dir alle folgen. Und dann ist die Frage, Jesus, ist es wirklich deine Art, schnell viele Follower zu bekommen, weil du so wie ein Wedding Crasher, also die Hochzeit eines anderen, nimmst für deine Ehre? Ja, das wirft Fragen auf, dieser Text. Und da müssen wir genau hingucken, was hat Jesus genau gemacht und wie ist Jesus vorgegangen, damit auch heute noch, 2000 Jahre später, Menschen dastehen und sagen, ich bin Christ. Ich folge Jesus nach. Es war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Diese Hochzeit war nicht nur einen Tag, das war damals so, dass mehrere Tage gefeiert wurde. Und interessanterweise wird explizit hier erwähnt, dass die Mutter Jesu auch dort war. Wer ist die Mutter Jesu? Es ist Maria. Maria ist bei der Hochzeit etwa 46, 47 Jahre alt, denn bei der Geburt Jesu war sie 16, 17 Jahre. Sie war recht jung. Und so hat sie hier bei dieser Hochzeit einen Status als gestandene Frau, denn die Lebenserwartung damals war etwa 60 Jahre. Und weiter heißt es, es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Also, wir halten fest, Jesus hat nicht einfach nur diese Hochzeit für sich gebraucht, so, um zu Ehren zu kommen, sondern er wurde eingeladen. Ja, der Bräutigam und die Braut haben gedacht, Mensch, den Jesus hätten wir gerne auch auf unserer Hochzeit. Jesus, hättest du mal Zeit, Wir heiraten, wir würden uns freuen, wenn du dabei wärst. Würdest du Jesus zu deiner Hochzeit einladen? Also ist er eingeladen und nicht nur er, sondern auch seine Jünger. Und jetzt weiß ich nicht, wie man sich das vorstellen kann, aber es ist wahrscheinlich ein größerer Raum, denn das ganze Dorf war eingeladen. Und bestimmt saß Jesus mit einzelnen seiner, mit den Jüngern am Tisch. Und da frage ich mich, okay, Jesus, das ist Tag 1 deines Auftrages, Jünger zu machen. Was ging in dir vor in einem Betrieb, wenn da jemand ist, der Azubis, Auszubildende hat, ein Meister, der will den Schülern was beibringen, der wird doch die Zeit genutzt haben. Wie hat Jesus diese Zeit genutzt, um die Jünger einen Schritt weiterzubringen in der Lehre? Und da möchte ich nochmal einen Blick auf die Hochzeit werfen. Hochzeit ist für Jesus nicht eine Tradition aus einer anderen Religion übernommen. Hochzeit ist nicht einfach nur etwas, was Menschen sich ausgedacht haben. Hochzeit ist etwas, was Gottes Idee war. Beschrieben am Anfang der Bibel, da gab es das erste Ehepaar, Adam und Eva. Gott führte sie zusammen. Und Hochzeit ist ein Moment, wo ziemlich viel Emotionen zusammenkommen, denn das ist die Sehnsucht von uns Menschen, geliebt zu sein und zu lieben. Und es ist häufig so passiert, wenn der Brautvater die Braut, die Frau nach vorne führt, seine Tochter, und dem Bräutigam übergibt, dass dann viele Augen nicht trocken bleiben. Dann spürt man diesen Moment der Einheit, des Friedens, der Liebe, all diese Werte, wofür das Christentum steht. Und natürlich hat Jesus auch gesehen, die Sehnsüchte der Menschen. Er hat ganz genau beobachtet, wer sitzt denn hier im Hochzeitssaal. Und er merkte, wie die Menschen eine tiefe Sehnsucht haben nach diesem erfüllten Leben, nach diesem Geliebtsein. Haben wir gestern ausführlich gesprochen über Liebe. Aber für Jesus ist das Thema Hochzeit nicht nur ein punktueller Moment, wo Sehnsüchte gestillt werden, sondern er weiß auch, dass es bald eine Mega-Hochzeit geben wird. Denn die Bibel endet in dem letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, mit Kapitel 19, Vers 7, mit folgenden Worten. Da ist nämlich diese Perspektive, die Jesus schon hatte bei dieser Hochzeit zu Kana, die die Jünger aber noch nicht hatten, dass, wenn irgendwann mal es zu Ende ist mit diesem Leben hier, die Glaubenden eingeladen sind zu einer Hochzeit im Himmel, wo Jesus selbst der Bräutigam ist. Und die Braut letztlich alle Glaubenden sind. Die Kirche Jesu, die Gemeinde Jesu bildet praktisch die Braut Christi. Und dann steht hier, Offenbarung 19, 7, lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereit gemacht. Hochzeit des Lammes, wer ist das Lamm Gottes? Unmittelbar vor unserem Text hat der Cousin von Jesus ihn, Jesus, vorgestellt als das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt auf sich nimmt. Und hier ist beschrieben die Hochzeit des Lammes, also die Hochzeit von Jesus Christus, die wird stattfinden. Das sagt die Bibel. Und die Braut Christi, die Gemeinde hat sich bereit gemacht. Und dann ist natürlich die Frage, bin ich Teil dieser Braut? Also gehöre ich zur Gemeinde Jesu? Werde ich irgendwann mal bei diesem Megafest dabei sein, wenn Jesus uns abholt zu dieser Hochzeit? Nun habe ich ein großes Bild gemalt und Jesus hatte dieses große Bild. Er weiß ganz genau, was nach dem Tod kommt, aber seine Jünger wissen es noch nicht. Und so hat er die Jünger mit bei sich an einem Tisch bei der Hochzeit. Und ich bin mir sicher, er hat an diesem Samstagnachmittag nicht Fußballergebnisse geguckt, so nebenbei auf seinem Smartphone, sondern hat den Jüngern gesagt, Jünger, schaut euch mal den Bräutigam an. Das werde ich später sein. Schaut euch die schöne Braut dort an. Das wird die Gemeinde sein. Es wird ein ewiges Beisammensein. Da wird es nicht ein Ende geben. Und da ist die Frage, warum wird das Leben nach dem Tod enden? ewig sein. Das wird nämlich hier eine Seite später gesagt, in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn, Jesus Christus, gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Da ist die Frage nochmal, warum muss das Leben nach dem Tod ewig sein? Also die Ehe zwischen Christus und seiner Gemeinde, warum hat das kein Ende? Man könnte ja sagen, oh boah, ey, dann lass doch nach 1000 Jahren dann vorbei sein. Oder nach 100.000 oder nach Millionen. Warum gibt es kein Ende? Warum ist es ewig? Antwort, weil Gott Scheidung hasst. Er will nicht, dass es ein Ende hat, weil er weiß, wir Menschen sind geschaffen dafür, dass wir nicht uns fürchten müssen vor einer Trennung, vor einem Auseinandergehen, vor einem Ende, sondern er weiß, das ist unsere tiefste Sehnsucht, dass etwas Bestand hat, dass etwas ewig dauert. Und deswegen weiß er, diese Zeit auf dieser Erde ist nur ein Wimpernschlag, ein Augenblick, schnell vorbei und dann kommt das ewige Leben. Dann wird es dieses Hochzeitsfest geben, wo es kein Wein mangelt und nichts fehlt. Und das stelle ich mir wirklich schwierig vor. Wie will Jesus diese wunderschönen Wahrheiten den Jüngern an dem ersten Tag ihrer Nachfolge beigebracht haben? Und es ist so schön, dass Jesus nicht nur redet, er handelt. Und wir werden gleich sehen, wie wunderbar er vorgeht, um ihnen eine Lektion zu erteilen. Vers 3. Und als es an Wein mangelte, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben kein Wein. Es ist in der Schamkultur damals ein Unding, eine Peinlichkeit, eine Blamage, wenn man nicht genug Essen hat für alle. Und jetzt sieht Maria, die Jünger Jesu haben das noch gar nicht mitbekommen, alle genießen diese Feierlichkeit, die Diener schenken Wein ein. Und dann nimmt Maria wahr, oh, das wird jetzt peinlich. Der eine Diener hat ausgeschenkt und hat nicht mehr Wein. Der andere Diener auch, der dritte auch. Und siehe da, es kommt dem Ende zu. Und sie springt auf und läuft zu Jesus, tippt ihn an der Schulter an. Jesus, sie haben keinen Wein. Jetzt fragt man sich, also Maria, warum fragst du Jesus? Ist er der Winzer? Ist er der Speisemeister? Hat er was mit diesem Catering zu tun? Natürlich nicht. Aber warum läuft sie zu Jesus? Antwort, sie weiß, wenn hier jemand helfen kann, dann er. Es ist das erste Wunder Jesu. Das heißt, wir, die wir vielleicht schon biblische Geschichten gelesen haben, von manchen Wundern wissen, für uns ist das klar, Jesus wird helfen. Aber die Menschen, die Jünger, wussten nicht davon, dass Jesus da helfen kann. Aber Maria wusste das. Woher wusste sie das? Sie wusste es, weil Jesus vom Heiligen Geist gezeugt war. Sie wusste schon von den Hirten, dass Jesus nicht irgendwer sein wird, sondern der Retter der Welt. Und wenn hier jemand retten kann, dann er. Sie läuft zu ihm, tippt ihn an, du, sie haben keinen Wein. Jetzt ist da kein Ausrufezeichen. Sie formuliert den Satz auch nicht, Jesus, bitte hilf mal, sondern sie sagt einfach nur, sie haben keinen Wein. So wie ich meinen Kindern dann irgendwann abends sage, euer Zimmer ist nicht aufgeräumt. Seht zu. Aber wie wird Jesus reagieren? Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und das klingt erstmal schroff und man ist überrascht und fragt sich, Jesus, wie redest du mit deiner Mama? Was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Und im Grundtext, die Bibel wurde ja nicht in deutscher Sprache geschrieben, sondern im Griechischen, und die Sprache, die Jesus gesprochen hat, war Aramäisch, stehen letztlich nur 4 Worte. Was, du und ich. Wie soll man das übersetzen? Letztlich bedeutet es, er möchte ihr deutlich machen, ich stehe nicht in Abhängigkeit von dir, der Vater im Himmel gibt mir die Aufträge. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Wenn der Vater sagt, löse das Problem, dann werde ich es machen. Wenn er jetzt aufspringen würde und sagen würde, ja, Mama, ich helfe, würden wir Nachfolger bei einer Problematik uns an Maria wenden und zu ihr beten. Und so lehrt Jesus die Jünger beten, Vater unser im Himmel, sodass wir uns an den Vater im Himmel wenden. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt er. Daraufhin ist das Gespräch mit der Mama eingestellt. Was tut Maria? Vers 5. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut. Die Maria ahnt, Jesus ist noch nicht fertig hier. Also es wird etwas passieren und sie ahnt schon, dass etwas passieren wird, also eine Hilfeleistung, und sie wendet sich an die Diener und sagt ihnen, was ihr euch sagen mag, tut. Ob ihr es versteht oder nicht, macht es einfach. Und das ist der erste Appell von mir während dieser Predigt zu sagen, wenn Jesus dir was sagt, mach es einfach. Weil er hat das Leben gemacht, er weiß, wie das Leben funktioniert. Er ist das Leben selbst. Wenn er sagt, mach, dann mach, auch wenn du es nicht verstehst. Das nennt man auch Glaubensgehorsam. Und so sagt Maria zu den Dienern, was er euch sagen mag, tut einfach. Vers 6. Es waren aber 6 steinerne Wasserkrüge dort aufgestellt nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Da gab es praktisch eine Gewohnheit, eine Tradition, letztlich ein Gebot im Judentum, dass sie nicht aus hygienischen Gründen die Hände waschen sollten vor der Feierlichkeit, sondern aus religiösen Gründen. Und so gab es draußen vor dieser Festhalle Wasserkrüge oder im Küchenbereich gab es diese Wasserkrüge. Ein Krug fasste etwa 80 bis 120 Liter, im Schnitt 100 Liter, 6 davon 600 Liter Wasser. Die spielen jetzt eine entscheidende Rolle. Jesus spricht zu den Dienern, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Wenn jetzt diese Wasserkrüge nicht mitten im Raum beim Festsaal waren, sondern eher abseits, dann hat Jesus das Wunder nicht öffentlichkeitswirksam vor allen Leuten gemacht, sodass viele ihn toll finden, sondern er hat das irgendwo abseits gemacht, sodass der Speisemeister selber es nicht mitbekommen hat. Nur die Diener. Und jetzt stelle ich mir das vor, dieser Jesus in Zimmermannsklamotten, ganz einfach gekleidet, 30 Jahre, geht in diesen Küchenbereich und gibt den Dienern eine Anweisung. Die Diener hätten sagen können, was willst du denn? Weil Jesus war noch nicht so bekannt. Wenn uns jemand Aufträge gibt, dann der Speisemeister. Aber Maria hat vorher gesagt, was er euch sagen mag, tut, okay, sie gehorchen. Auch wenn sie das nicht verstehen. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Heißt, der Speisemeister war nicht dabei, der hat es gar nicht mitbekommen. Sie bringen also jetzt einen Krug oder einen Becher von diesem Wasser, oder ist das jetzt schon Wein? Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, das Wein geworden war, hier ist das Wunder geschehen. 600 Liter Wasser werden jetzt zu Wein. Und er wusste nicht, hier steht es explizit, er wusste nicht, woher er war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Übrigens, wer Gott dient, wer Jesus dient, wird manche Dinge erkennen, die andere gar nicht mitbekommen. Es lohnt sich, Jesus zu dienen. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm. So, der Speisemeister kostet und denkt sich, das ist göttlicher Wein. Weil, also Jesus wird nicht aus Wasser irgendeinen Billigwein gemacht haben. Das ist wirklich ein übernatürlicher Wein. Und er kostet und denkt, sowas habe ich in meinem Leben noch nicht getrunken. Denn der Speisemeister kennt sich aus und er fällt hier ein Urteil. Er ist beeindruckt von der Qualität des Weines. Ja, Jesus hat Wasser zu Wein gemacht. Jeder Mensch setzt zuerst den Guten. Also jetzt spricht er zu dem Bräutigam. Der Speisemeister sucht den Bräutigam auf. Wo ist er? Er feiert gerade. Irgendwo ist er dann da, vielleicht in der Mitte des Raumes. Er sucht ihn auf, tippt ihn an, er dreht sich um. Der Speisemeister sagt, ich zitiere, jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor. Und wenn sie betrunken geworden sind, dann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Punkt. Und was wollte er ihm damit sagen? Zunächst einmal stellt er fest, und so war es damals, man hat am Anfang den besseren Wein serviert, wenn die Leute da ein bisschen beschwipst waren, dann das, was noch weg muss. Dann haben sie das nicht so gekostet, haben sich zufrieden gegeben mit dem geringeren Wein und so ging man vor. Du aber hast am Anfang den geringeren und jetzt kommst du mit so einem tollen, göttlichen Wein daher? Das klingt nach Achtung, Lob, Wertschätzung. Und meine Frage ist jetzt, hat der Bräutigam sich in dem Moment auf die Schulter geklopft und gesagt, oh, so bin ich halt. Bin halt ein Toller. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass der Bräutigam von seiner Misere gar nichts mitbekommen hat. Ich kann mir vorstellen, dass der von seinem bevorstehenden Blamage gar nichts ahnte. Und jetzt schauen wir mal, was Jesus da hinbekommen hat. Statt dieser Blamage, statt dieser annähernden Gesichtsverlust und Blamage, führt Jesus diesen Bräutigam zur Ehre, sodass dann überall nach der Hochzeit gesprochen wird, hey, wart ihr auch auf der Hochzeit von dem einem Brautpaar? Die hatten so einen leckeren Wein am Ende noch. Und dann wird, wenn es jetzt anders gelaufen wäre, also negativ, würde genauso der schlechte Ruf sich ausbreiten. Wart ihr auch auf der Hochzeit? Die hatten nicht mal genug für alle. Der Bräutigam, was ist der? Der hatte es wahrscheinlich nicht, der hatte kein Geld dafür. Oh nein. Und das würde praktisch dann ihn in Unehre bringen. Stattdessen diese große Ehre. Und dann wird diese Geschichte abgerundet, Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Das war also der Anfang, das erste Zeichen Jesu, was er gemacht hat. Und er zeigte seine Herrlichkeit. Und jetzt ist meine Frage, was genau war so herrlich an dieser Geschichte? Dass die Jünger zum Glauben geführt hat, dass sie dann ihm vertrauten. So, jetzt hatte ich anfangs erklärt, dass die Jünger Schüler sind. Die sind mit Jesus unterwegs, Jesus lehrt sie, er bringt ihnen etwas bei, das ist Tag 1 ihrer Ausbildung. Was haben die Jünger am Ende des Tages in ihren Notizblock aufgeschrieben? Was haben sie gelernt? War das Herrliche, dass Jesus Wasser zu Wein gemacht hat und dann wir sagen, toll, wir haben einen Gott, der Wasser zu Wein machen kann? Oder was war so wunderschön an dieser Geschichte? Und ich glaube, dass die Jünger Folgendes eingetragen haben. Also, das haben wir gelernt. Diesem Jesus können wir vertrauen. Dem können wir nachfolgen, denn Jesus hat den Bräutigam aus der Patsche geholfen, ohne dass der Bräutigam ihn darum bat. Übrigens, das nennt man auch Gnade. Etwas jemandem zu tun, obwohl der andere es nicht verdient hat. Das nennt man Gnade. Das ist das große Wort der Bibel. Und die Jünger denken sich, Mensch, wenn wir mit Jesus dann unterwegs sind und wir kurz vor einer Blamage oder Patsche sind, dann können wir ihm vertrauen, dass er uns nicht hängen lässt, sondern uns aus der Patsche hilft. Block zugemacht, entschlossen in der Nachfolge. Morgen werden wir weiter ihm nachfolgen. Jetzt hatte ich anfangs angedeutet, dass dieses kleine Bild der Hochzeit zu Kana ein Vorgeschmack ist auf das große Bild, auf die große Hochzeit in der himmlischen Herrlichkeit. Hier in Kleinformat Bräutigam Braut, in Großformat Christus und seine Braut, die Gemeinde. Und um in dieser Hochzeit mit teilnehmen zu können, muss man im Gericht bestehen. Die Bibel spricht offen über ein jüngstes, letztes Gericht. Ein Gericht, wo Gott der Richter ist, wo Gott richten wird. Alles, was man gesagt oder nicht gesagt hat, getan oder nicht getan hat, gedacht oder nicht getan hat. Es ist ihm alles offenbar. Und so stelle ich mir die Situation folgendermaßen vor. Also niemand kann einfach so leben, wie er will. Ja, sonst könnte man ja einfach rausgehen und einen Menschen umbringen und es hätte keine Konsequenzen, wenn das keiner mitbekommen hätte. Und so leben ja auch viele, weil sie meinen, es gibt keinen Gott. Aber die Bibel spricht von einem Gott, der richten wird, der nichts übersehen hat. Und jetzt gibt es diesen Tag des Gerichtes und wir alle müssen Rechenschaft ablegen. Und jetzt ist die Familie Kröker irgendwann dran. So als würde da so eine unendlich lange Schlange von Menschen vor Gott stehen, aus allen Generationen zu jeder Zeit und müssen vor Gott Rechenschaft ablegen. Und die Familie Kröker ist noch dran. Nur noch fünf, dann sind wir dran. Erst der Papa, dann die Mama, dann die Kinder, weil die Bibel sagt, der Vater trägt die Verantwortung für die Familie. Also muss er den Kopf hinhalten. Er muss gerade stehen. Er ist der Erste in dieser Schlange. Und dann sind vor mir noch welche und stellt euch mal vor, so eine riesen Leinwand und alles würde offenbar werden von dem, was der Mensch sich hat geleistet an Sünde und Schuld. Denn es steht in der Bibel, alles wird offenbar werden, alles kommt ans Licht. Okay, und jetzt denke ich mir, ach du Schande, jetzt bin ich gleich dran. Meine Knie zittern, denn ich weiß, okay, jetzt kriegt meine Frau kriegt alles mit, den ganzen Internetverlauf, alles, was ich gesagt, gedacht habe, kriegt sie alles jetzt mit, jetzt ist alles offenbar, oh nein, das wird peinlich, das wird die Blamage meines Lebens. Auch die Kinder, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Und jetzt bin ich dran. Und bevor ich den Mund öffne, kommt jemand und stellt sich vor mich und sagt, Vater, Vater, ich war's, ich war's. All das, was David verbrochen hat, ich war's, ich hab's auf mich genommen, ich bin für ihn gestorben. Ich wurde schon dafür verurteilt, David braucht nicht mehr verurteilt werden. Er hat, und jetzt das Entscheidende, an mich geglaubt. Und glaubt mir, in dem Moment ist im Herzen David ein Aufatmen. Ich wurde aus der Patsche gerettet. Ich wurde vor der größten Blamage befreit. Nicht, weil ich irgendwas geleistet hätte, weil Christus etwas geleistet hat. Was? Er hat am Kreuz geblutet für meine Schuld. Es ist schon erledigt. Vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha ist er für mich gestorben. Ich glaube es und das genügt. Ich werde im Gericht bestehen. Ich werde nicht mehr gerichtet. Ich komme sogar nicht mehr ins Gericht, weil Christus gerichtet wurde. Und so ist das für mich sozusagen die Geschichte, wo Jesus den Bräutigam aus der Patsche rettet, aus Gnaden, ein kleines Bild für diese große Errettung im Gericht. Dass er praktisch den Gläubigen dort errettet aus seiner großen Blamage. Spielt es dann eine Rolle, wie viel man gesündigt hat oder wenig? Überhaupt keine. Entscheidend ist, dass geglaubt wurde. Dass geglaubt wurde. Und so lade ich ein, so wie die Jünger auch, die dann anschließend, hier steht's, und seine Jünger glaubten an ihn, ich lade dich ein, glaube an Jesus und du wirst errettet werden. Peinlich ist es wirklich für den Menschen, der nicht an Jesus glaubt. Wie mein Nachbar immer noch sagt, nö, ich brauche keinen Jesus, ich werde mich selbst erklären vor Gott, wenn ich da stehe. Naja, dann steht er halt da. Ich bin an ihm dran, ich bete für ihn, ich erkläre, hey, du kannst vor Gott nicht bestehen. Nee, der sagt schon seit 4 Jahren immer dasselbe, nein, nein, ich brauche ihn nicht. Und dann steht er irgendwann auch vor Gott. Während ich vorher dann die Tür geöffnet bekommen habe zu diesem Hochzeitssaal, David, sagt der Vater mir, komm, komm, da ist ein Platz für dich. Wird hier an der Stelle Jesus sagen müssen, ich kenne ihn nicht. Denn er hat zu Lebzeiten nicht an Jesus geglaubt. Und das wird ein böses Ende nehmen. Also eben nicht Teil dieser Hochzeit. Und die Bibel spricht von einer Hölle. Glaube an Jesus und du wirst errettet sein. Jesus sagt, die Bibel sagt, wer den Sohn hat, wer den Sohn Gottes hat, hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, hat das Leben nicht. Und da gibt es keinen Graubereich. Entweder ich bin errettet für die Ewigkeit bei ihm oder ich bin nicht errettet und bin verloren für die Ewigkeit. Ich möchte am Ende noch beten, aber vielleicht an dieser Stelle, falls jemand heute zum Glauben gekommen ist, dann können wir gerne ins Gespräch kommen. Wir können Austausch haben, wir können miteinander beten und vielleicht verlässt du diesen Raum als Gläubiger, als Glaubender, als Christ, als Nachfolger Jesu. Und das ist dann der Beginn deiner Reise und Jesus wird dir noch viel, viel mehr beibringen on the way, denn er ist der Weg. Ich möchte beten und wenn es möglich ist, steht auch bitte dazu auf. Herr Jesus Christus, du bist für alle gestorben. Du hast dein Leben für uns alle hingegeben. Jeder hat die Chance, errettet zu sein für die Ewigkeit. Herr, und wir bemühen uns hier in diesen Tagen, auf dich hinzuweisen, über die Ausstellung, über hier diese Veranstaltung, diese Vorträge. Und letztlich bitte ich, Jesus, offenbare du deine Herrlichkeit selbst. Durch deinen Geist, geh von Herz zu Herz und mach deutlich, wie wunderbar du bist. Dass es wirklich lohnt, dir zu vertrauen, dass du vertrauenswürdig bist, dass es niemand sonst gibt, dem man sein Vertrauen schenken kann, dass du derjenige bist, der uns wirklich retten kann, aus der Patsche helfen kann. Und Jesus, ich bitte dich, dass du diese Überzeugungsarbeit jetzt übernimmst. Durch deinen Heiligen Geist führe und leite uns in aller Wahrheit. Jesus, dass wir alle wieder unser ganzes Vertrauen auf dich setzen. Auch diejenigen, die schon mal einen Anfang hatten mit dir, die nachgefolgt sind und jetzt ihr Vertrauen auf andere Dinge setzen. Ich bitte dich, lass doch alle wieder umkehren zu dir. Und Jesus, ich bitte dich, dass du Gnade schenkst, dass niemand verloren geht. In deinem kostbaren Namen bete ich. Amen. Nimm doch bitte Platz.
Danke dir, David, dass du uns mitgenommen hast in diese schöne Hochzeit, in diese Veranstaltung und in diese erste Lektion, die die Jünger haben durften. Wir haben viel gehört und ja, wenn sie jetzt Fragen haben, wenn du Fragen hast, wir können gerne noch ein bisschen hier zusammenbleiben. Ihr müsst noch nicht gehen, wir haben noch Kaffee, Kuchen, Tee da, also bleibt gerne noch hier. Ihr könnt natürlich gerne mit David darüber sprechen, aber auch mit uns von der Gemeinde hier. Ein paar haben hier auch noch das T-Shirt an, daran erkennt er uns, aber sind auch noch andere hier. Also fragt gerne, sprecht uns an. Wir haben noch Zeit zusammen. Wenn ihr gerne mehr noch über Jesus wissen wollt und über das, was wir glauben und wie auch die Geschichte mit Jesus bis heute war und vielleicht wie sie auch noch weitergehen wird. Morgen ab 10 Uhr ist die Ausstellung wieder geöffnet. Wieder bis 18 Uhr, Freitag auch nochmal und auch morgen Abend wird David wieder einen Vortrag halten, wieder ab 19.30 Uhr und dann morgen mit dem Thema, er vergibt dir deine Schuld. Auch sehr spannend. Deswegen lade ich euch ein, wie gesagt, bleibt jetzt noch hier, ansonsten kommt gerne her wieder, wenn wir wieder geöffnet haben, kommt auch morgen Abend gerne her. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine gute Nacht, wenn es soweit ist. Und zum Schluss würde ich gerne mal einmal nochmal beten. Jesus, wir danken dir für die Zeit, die du uns hier gegeben hast. Sei du jetzt bei jedem Einzelnen, der von dir gehört hat, vielleicht auch das erste Mal von dir gehört hat. Du kannst ja die richtigen Gedanken schenken und kannst auch ja, bei der Entscheidung helfen, soll ich an dich glauben oder nicht, Herr. Und ich möchte dich auch einfach bitten, segne du jetzt die Zeit, die wir noch hier miteinander haben dürfen und die kommende Nacht, die vor uns liegt. Amen.